Ein paar Tage später trifft Mascha die Besitzerin persönlich. Valeska Gehrt, die ultramoderne, radikale Ausdruckstänzerin, die in der Weimarer Republik ähnlich bekannt gewesen war wie Mary Wigman und deren Kunst 1933 als entartet galt. Gehrt, Jahrgang 1892, war schon 1947 nach Europa zurückgekehrt, erst nach Zürich, wo sie augenblicklich ein Künstlerlokal und Kabarett eröffnete. Sie wollte aber unbedingt wieder nach Berlin. 1949 war es endlich soweit. Mit einem französischen Militärflugzeug flog sie in das isolierte West-Berlin und eröffnete 1950 in einem leerstehenden Gemüseladen in der Paulsborner Straße wieder ein Kabarett, die Hexenküche. Zu ihrem Konzept gehörte, dass alle Mitarbeiter, auch das Küchenpersonal, auch die Kellner, sich am Programm beteiligen. 1952 war das zum Beispiel ein sehr exzentrischer junger Schauspieler, der gern François Villon rezitierte, während er die Gäste bediente. »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.« Lange blieb Klaus Kinski jedoch nicht in Gehrts Hexenküche. Für zwei so exzentrische Persönlichkeiten war der Gemüseladen vielleicht auf Dauer etwas eng. Valeska Gehrt hat ihren Lebensweg einmal in Kürze so bedichtet: Valeska tanzte in der neuen Welt, sie hatte Ruhm und hatte Geld und hatte Heimweh nach Berlin, dem Kudamm und dem Tauentzien. Sie fuhr zurück auf gut Glück und vieles war im Eimer, sie aber wollte tanzen und noch mehr, aber von Behörden wollte keiner. Im Jahr 1956 steht die Hexenküche wegen hoher Steuerforderungen des Finanzamts kurz vor der Schließung. Zum Glück hat Gehrt noch einen zweiten Künstlerclub, den Ziegenstall in Kampen auf Sylt. 1951 eröffnet, ein schon bald legendäres Kabarett und Lokal mit Stroh auf dem Boden, zusammengesammelten Möbeln, ein anarchischer Künstlerort auf der noblen Insel. Mit Mascha verstand Valeska Gehrt sich natürlich auf Anhieb. Sie hatten in New York unter der gleichen Sehnsucht gelitten. Und hier im neuen Berlin teilen sie den Eindruck, dass über dieser Stadt, über diesem Land ein sonderbares Schweigen liegt. Gehrt hatte das auf ihrer Bühne, kaum war sie zurück, augenblicklich durchbrochen und über das Schicksal der Vertriebenen, der Überlebenden und der Toten gesungen, getanzt, gedichtet. Und hatte sogar ein Schock, ein Tabubruch in der langsam wieder zu sich kommenden Stadt, eine für ihre besondere Brutalität und ihren Sadismus gefürchtete KZ-Aufseherin aus Buchenwald auf die Bühne gebracht und sie sagen lassen: »Jetzt, 10 Jahre später, ist nichts mehr wahr. Keinem krümmte ich ein Haar. War reinste Sachlichkeit und Güte. Keinem tat ich was, keinem, nicht die Tüte. Häkle, stricke und mach Handarbeiten. Warum kann mich niemand leiden?« Mascha ist begeistert von Valeskas Stil. Sie sieht großartig aus, roter Wildledermantel, schwarzer Wildlederhut, verschmoddert, aber totschick Paris. Sie treffen sich in Bristol auf einen Café, dann besucht Mascha sie in der Hexenküche und diesmal ist sie ganz verzaubert von der Atmosphäre und etwas verstört von Gehrts Tanz, bei dem sie ganz in Trance verfällt. Mascha findet sie ein bisschen verrückt und der Eindruck bestätigt sich. Sie trinken Cognac und irgendwann verkündet Gehrt ihrem Publikum, dass übrigens Mascha Kalecko an diesem Abend da sei und dann stand das Lokal Kopf, schreibt Mascha an Chemio. Alle jungen Leute scharten sich um sie und einige Ältere, die schon in der Schule ihr Gedicht einem Kinde gelesen und es nicht vergessen hatten. Ausgerechnet einem Kinde, das hatte sie doch ihrer Puttel gewidmet. Andere sagen, dass sie gerade an diesem Tag ein neues Gedicht in der Zeitung Abend gelesen hätten. Mascha ist in der Hexenküche im Taumel. Es ist das Glück der plötzlichen Sichtbarkeit, ihrer Person, ihrer Kunst. Maschas persönlicher Triumph nach den Jahren der Auslöschung. Immer wieder erlebt sie in diesen Tagen in Berlin Momente, in denen sie sich selbst wie neu geboren fühlt. Ein Mensch war stumm und verschwunden, getilgt aus der Stadt, ihre Bücher aus den Bibliotheken und Buchläden. Und jetzt steht fast jeden Tag ein Gedicht von ihr in einer der Zeitungen. Es ist, als könnte sie noch einmal, zum ersten Mal im romanischen Café sitzen, noch einmal von Klabund zum Schweigen aufgefordert werden, noch einmal von Tucholsky zum Weiterreden ermuntert werden. Jederzeit könnte Monty Jacobs sie wieder zu sich in die Redaktion der Vossischen bestellen, sich herzlich wundern, wie unglaublich jung sie ist, und sich jede Woche ein neues Gedicht von ihr wünschen. Endlich wieder gesehen werden, eine Bedeutung haben, ein Leben führen, das zählt, Gedichte schreiben, die gelesen werden, erkannt werden, gekannt in ihrer Stadt. Und es geschieht jeden Tag. Jedes kleine Alltagswunder wird augenblicklich nach New York geschrieben. Ein Dialog im Kindle-Restaurant, Mascha und ein mürrischer Mann, er liest Zeitung, blickt auf, sieht sie und sagt, sie habe verblüffende Ähnlichkeit mit Mascha Kalecko und ob man ihr das schon mal gesagt habe. Mascha nur, ja. Und ob sie das lyrische Stenogrammheft kenne, will er wissen. Mascha, ja. Und er kann sich nicht beruhigen über diese frappante Ähnlichkeit, wie das wohl sein könne. Und schließlich löst sie auf, was kommt vielleicht daher, dass ich Mascha Kalecko bin? Ja, vielleicht kommt es daher. Lassen wir die Sache doch ein wenig in der Luft. Alles ist möglich. Manchmal ist es so, dass sie in diesen Tagen ihre eigenen Gedichte nochmal liest, gerade die, die in New York entstanden sind. Einerseits, um zu schauen, welche davon für einen Abdruck in einer der Zeitungen und Zeitschriften in Frage kommen, die sie immer wieder um Gedichte bitten. Andererseits geht es ihr vielleicht auch darum, ihre Sehnsucht aus der Zeit des Exils, ihre Erinnerungen, die sie in New York an Berlin in sich trug, vor Ort noch einmal heraufzubeschwören. Sich ihres eigenen Lebens im Gedicht, in der Landschaft der Gedichte augenreibend zu versichern. Und an diesen frühen Frühjahrstagen, am 30. März, liest sie noch einmal ihr Aprilgedicht, das sie in jenem anderen Land geschrieben hatte, und das geht so.
Souvenir a Clado, geschrieben im heftigen Vorfrühling Manhattans. Ich denke oft an Clado im April. Noch hält der Frühling sich im Wald verborgen, die Ufer warten kahl und winterstill und nur die ersten Knospen rufen, morgen. Auf einmal regt sich was im Vogelnest und Sammetkätzchen schaukeln von den Weiden. Die ganze Landschaft rüstet sich zum Fest. In meinem Herzen rüstet sich's zum Scheiden. Von meinem Herzen bleibt ein gutes Stück auf diesem kleinen Erdenfleck zurück. Und eine Stimme in mir sagt, ich will die Stunde, wie sie ist, in mir bewahren. Und sie, da lebt sie, nach so vielen Jahren. Ich denke oft an Clado im April.
Mascha ist an diesem Tag wieder mit Lea zusammen und liest ihr die neuesten Briefe von Chemio aus New York vor. Darin sind Grüße an sie, die ihm noch unbekannte Schwägerin. Danach beschließen die Schwestern, einen Ausflug zu machen. Auf dem Wannsee bei Schwanwerder, da soll es ein Restaurant mitten auf dem See geben, das müssen sie sehen. Sie fahren mit Bus und U-Bahn kreuz und quer durch die Stadt und verfahren sich schließlich irgendwie. Sie steigen aus und laufen durch die Straßen. Und wo sind wir denn hier? Verrückt, in Clado. Und fast ist es schon April. Nicht ein Zufall, sondern ein Gedicht hat sie hierher geführt. Diese ganze Deutschlandreise der Mascha Kalecko ist insgesamt eine ziemliche Wunderreise. Merkwürdigste aller Reisen, nennt Mascha sie in einem Brief an Chemio, aber so direkt und unbewusst vom Gedicht in die Landschaft hinein, das ist schon eine besonders poetische Form der Verwandlung von Literatur in Wirklichkeit. Dabei bleibt ja immer die Möglichkeit, dass sich Mascha das alles ausgedacht hat. Wir waren ja nicht dabei. Und einen Hang zur Poetisierung der Realitäten haben wir inzwischen doch als eine gewisse Konstante ihres Lebens festgestellt. Aber in ihrer Vorstellung war es so, und eine andere haben wir nicht. Sie haben sich also in dieses Gedicht hinein verirrt, und es ist haargenau so herrlich wie damals, die Knospen, die Luft über dem See, die gepflegten Wege, die Boote. Wie einst.
Wir waren wie Kinder, verrückt vor Sehnsucht und Erfüllung. Im Himmel. Ach, noch weiter.
Dann noch Cognac, Apfelsaft und Torte. Und Berlin ist wirklich ein wahr gewordener Traum. 2 Wochen später druckt der Tagesspiegel das Gedicht in seinem Kulturteil ab. Es ist April, alle Berliner können das Gedicht jetzt sozusagen erleben und erwandern. Ein Leser, Ernst Keubach, hatte das Gedicht bzw. die Gegend des Gedichtes schon kurz zuvor erlebt und auch fotografiert und schickt seine Fotos an die Redaktion. Als fotografischen Beleg aus der Wirklichkeit sozusagen. Und Wolf-Jobst Siedler schickt die Bilder an Mascha weiter. Sie ist glücklich und schreibt Ernst Keubach gleich einen Dankesbrief.
Ich finde es rührend von Ihnen, dass Sie sich die Mühe machten, diese Bilder zu senden, und finde die Aufnahmen überdies so fein und so echt gesehen, dass ich Ihnen dankbar wäre, wenn ich die eine oder die andere Aufnahme behalten dürfte, zum Andenken an mein altes Berlin, das ich jetzt besuchsweise wiedersah.
Und der Herr Keubach schreibt ja auch gleich zurück, dass er sich freue, und noch mehr würde er sich freuen, wenn er sie einmal besuchen dürfte, um über Klado, das Gedicht und seine Aufnahmen zu sprechen. Ein paar Tage später kommt er zu Mascha in die Pension und sie reden über die Bilder und es stellt sich heraus, dass er sie genau an dem Tag, genau zu dem Zeitpunkt, genau an dem Ort gemacht hat, als Lea und Mascha sich in die Gegend und das Gedicht verirrt hatten. Fotobeweis eines Gedicht-Reenactments. Verrückt, oder? Mascha schreibt nach New York.
Es ist mysteriös, alles zusammen. Alles ist mysteriös. Und ich habe das Gefühl, in Europa bin ich wieder ich.
Endlich wieder ich. Doch ist dieses wiederentdeckte Ich durchaus labil. So wie die Stadt in Trümmern liegt, kann auch ihr glücklich wiedergefundenes Selbst wieder zerstört werden. So viele Wunder Mascha in diesem Jahr in Berlin auch erlebt und beschwört, jeder Tag bringt auch Rückschläge, bringt Zweifel und Erinnerungen daran, dass dieses Ich auf einem Boden geht, der in jeder Sekunde nachgeben und sie verschlingen kann. Kleinigkeiten reichen aus, um ihr das in Erinnerung zu rufen. Tief erschrocken notiert sie, wie sie gemeinsam mit Lea im Kino war. Der Film hat noch nicht angefangen und sie plaudern lustig vor sich hin, als sie angebrüllt werden von einem Mann mit Unteroffiziersstimme. »Halten Sie doch den Mund, ist ja unerhört!« Oder wenn sie im Bus versehentlich vorne einsteigt, anstatt hinten, wie es Vorschrift ist, und 2 Kuchensäcke von Weibsen, ekelhafte Hundgesichter, sie anbellen.
»Na, Sie können doch nicht von vorne einsteigen, das könnte ja jeder!«
Und wie sie dafür ringsherum zustimmende Blicke ernten, weil eine Idiotin es gewagt hat, die Berliner Busregeln zu missachten. »So dumm, so arrogant ist kein Volk der Erde«, schreibt sie daraufhin. Und ein anderes Mal, Mascha ist schon wieder vorne eingestiegen, »Hey, sie kommt aus New York, sie steigt halt ein, wo sie möchte«, schreitet der Fahrer ohne große Worte zur Tat, schließt blitzschnell die Türen und klemmt sie mit voller Absicht ein, sodass sie weder rein noch raus kann. Sie beschwert sich beim Schaffner, sie habe das nicht gewusst, sie sei eine Fremde, und der Fahrer habe es ihr doch auch sagen können, statt sie einzuklemmen. Der Schaffner daraufhin,
»Dann merken Sie sich das fürs nächste Mal.«
Mascha ist erschüttert.
»Die Leute sind verroht. Und entweder sind sie servil und voll von kriechender Demut oder nazi-brutal.
6. Der Boden schwankt. Um von diesen intensiven Tagen ein wenig auszuruhen, um ein wenig andere Luft zu atmen und sich selbst und den eigenen wiederauferstandenen Ruhm an anderer Stelle auszuprobieren, reist Mascha im April nach Kassel. Keine Kleinigkeit in diesen Tagen. Man muss zunächst nach Hamburg fliegen, über die DDR hinweg, dann geht es mit dem Zug weiter nach Kassel. 2 Buchhändler hatten sie eingeladen, einen Vortrag zu halten über ihr Leben und ihre Gedichte. Naja, Vorträge sind eigentlich nicht so ihre Sache, aber es ist doch verlockend, einmal über das eigene Schaffen und die Rückkehr nach Deutschland zu sprechen. Das Honorar ist auch gut und also reist sie. Und es wird ein denkwürdiger Abend, den sie in der Kasseler Bahnhofsbuchhandlung verbringt. Denn sie nimmt die gut 250 Zuschauer, die sich eingefunden haben, um ihr zuzuhören, mit auf eine kleine Reise in ihre und also Deutschlands Vergangenheit, erzählt von den paar leuchtenden Jahren in Berlin, wie sie eine Dichterin wurde, wie sie in die Kochstraße fuhr zur Feuilleton-Redaktion der Vossischen und im kurzen Sportmantel jener Jahre die rote Mütze auf etwas windverwehtem Haar vor Monty Jacobs stand. Sie lässt die ganze wunderbare, literarisch glänzende Berliner Epoche vor den Menschen auferstehen, streut immer wieder einige ihrer Gedichte ein, die Sehnsüchtigen und Anklagenden aus New York und auch die Alten aus Berlin. Sie nennt sich selbst eine kleine Scherbe aus der großen Leuchtkugel und ruft all die Namen der Schriftsteller und Journalisten und Dichter auf, die die Literatur der Weimarer Republik prägten, erzählt von ihrer eigenen Schüchternheit, ihrem Lampenfieber und der Gewissheit, nach jedem Gedicht nun aber gewiss kein weiteres mehr zustande zu bringen. Sie ist, wie immer, von einer warmherzigen, entwaffnenden Offenheit und Freundlichkeit, klagt nicht und klagt nicht an. Was geschehen ist, lässt sie am eindringlichsten durch das Schicksal ihres Lektors und Förderers und Freundes Franz Hessel vor den Augen und Ohren der Zuhörer erstehen. Sie erzählt einfach, was das für ein Mensch gewesen ist und warum sie ihn alle lieben, diesen heiligen Franz, der abgeklärt wie ein Weiser aus dem fernen Osten durch unser lärmendes Jahrhundert ging, und wie sie sich von ihm ein letztes Mal verabschiedete, in seiner letzten Wohnung in der Lindauer Straße, 4 Treppen hoch, und wie sie vorher noch durch die Berliner Straßen gelaufen waren, als die Schatten des Judenschicksals sich auch auf ihn senkten und grölende Lautsprecher ein Gespräch unmöglich machten und er ihr die Schlusszeile eines Gedichtes mitgab, zu dem ihm der Anfang fehlte und die Mitte, und er hoffte, dass ihr die einfallen würden. Und Heimat ist Geheimnis, nicht Geschrei. Und Mascha fährt, sich erinnernd, fort: An diesem Geschrei, das so viele verstummen ließ, ist Franz Hessel gestorben. Es ist Maschas erster Auftritt vor Publikum seit ihrer Ankunft in Deutschland. Bislang hatte sie Interviews geführt, Gespräche, im Radio gelesen, Briefe erhalten. Aber jetzt diese anonyme, etwas furchteinflößende Menge, vor der sie ihr Leben erzählen soll? Der Vortrag wird ein großer Erfolg, und Mascha schildert in ihren Briefen alle Reaktionen ganz aufgeregt und froh. Lehrer bitten um Kopien der bislang unveröffentlichten Gedichte, um sie im Unterricht durchnehmen zu können. Der Reporter der Kasseler Post, der eigentlich nur einen kurzen Bericht schreiben wollte, bittet um ein Interview, das sei was ganz Besonderes. Eine Frau Vogel, Jüdin, Frau des Museumsdirektors, sagt zum Veranstalter: »Ich war noch nie so ergriffen. Hätte es nicht für möglich gehalten, dass einer den Mut hat, sowas in Deutschland zu sagen, und ich hätte eine gegenteilige Wirkung erwartet und hätte gewarnt, aber man hat mich zum Glück nicht gefragt.« Solchen Mut nicht für möglich gehalten, hätte gewarnt? Weniges sagt wohl so viel aus über die Stimmung und die Angst und das Schweigen im Nachkriegsdeutschland jener Jahre, wie dieses Statement der Angst einer offenbar gutbürgerlich etablierten Jüdin in Kassel 1956. Denn Mascha hatte, aus heutiger Sicht, wahrlich nichts Aggressives, nicht einmal Anklagendes vorgetragen. Nur Trauer, Melancholie, Heraufbeschwören einer Vergangenheit und, ja, Abschied von einem Freund unter Andeutung der Gründe seines Todes. Dann geschah noch etwas Denkwürdiges. Der Bahnhofsbuchhändler Hans-Heinrich Peters, der sie eingeladen hatte, hatte ihr vorher von einem Kunden erzählt, der sich für die Lesung angekündigt hatte und vor dessen Reaktion Peters etwas Angst hatte. Aber nein, nein, sie solle trotzdem bitte alles sagen, was sie zu sagen habe, wenn sie es für richtig halte. Bitte, Seine Angst müsse ja nicht ihre sein. Und wenn wir anecken, na, dann ecken wir eben an. Und das ist recht heilsam für unsere satten Deutschen im Zeichen des Wirtschaftswunders. Und dieser Kunde, vor dem Peter so Angst hatte, das war ein ehemaliger SS-Offizier, adliger, gebildeter und guter Bücherkunde. Der kam nach dem Vortrag auf den Buchhändler zu und sagte: »Herr Peters, von allen Autorenabenden war dies der beste. Ich bin ergriffen und begeistert.« Mascha und Chemio, du kannst dir denken, wie selig die Veranstalter waren. Wenn auch die Offiziere der SS begeistert sind. Dabei ist es nicht so, dass Mascha Kalecko im Gespräch die Menschen schont, Dinge verschweigt oder schönt, gar nicht. Sie hört zu, versteht, entgegnet und erklärt auf ihre sanfte Art. In diesen Kasseler Tagen bewährt sich die Gabe des offenen Herzens in besonderer Schönheit.